Es hat sich überraschenderweise Besuch angemeldet bei euch. So in 5 Minuten sind die Besucher da, ganz spontan. Alles schnell unter den Teppich kehren. Oder diese unschöne Stelle an der Wand, das Schrank drüber und sieht alles gut aus. Ist es manchmal so bei uns? Manchmal, ja, ich denke schon. Besuch kommt, schnell mal durch die Wohnung gucken, wie sieht's aus? Und eigentlich wollte man gestern schon aufräumen, aber es hat nicht gereicht zeitlich. Und jetzt ist man unter Druck und schnell noch gutes Bild zeigen. Das ist unser Thema heute. Und wir wollen schauen, was Johannes, der Jünger von Jesus, dazu zu sagen hat. Es geht um das Thema echt statt perfekt. Zeigen wir nur einen Schein oder ist es wirklich Sein? Und in unserer Zeit, da leben wir in einer Welt mit vielen Filtern, vor allem soziale Medien. Da werden Filter aufgesetzt, wir machen Bilder und versuchen das möglichst zu beschönigen. Instagram oder Status, wir zeigen nur die besten Seiten von uns, vom schönsten Urlaub. Und wenn andere das sehen, wir zeigen natürlich nicht, wenn wir mal einen Ehestreit hatten oder wenn es mal irgendwo ein bisschen schief läuft oder wir zeigen nicht unsere Schuld. Ja, das macht doch niemand. Wir setzen Filter auf und zeigen so alles in Ordnung. Niemand sieht unsere Ängste, unsere Einsamkeit. So präsentieren wir eine perfekte Version von uns. Wir haben sozusagen eine Maske auf. Und ich denke, jeder von uns kann was damit anfangen. So, wir stellen uns dar, ich habe mein Leben im Griff, es ist alles in Ordnung. Wir haben gelernt, eben einfach die besten Seiten von unserem Leben zu zeigen, was vorzuspielen. Und die Frage ist, ist es wirklich echt? Oder zeigt es nur so eine perfekte Version von uns? Und auch wir als Christen, sind wir perfekt? Wenn wir Gottes Kinder sind, sind wir perfekt? Lassen wir zu, dass wir einfach echt sind. Natürlich müssen wir nicht alles vor allen Menschen ausbreiten, ja, das verstehen wir. Aber trotzdem mal sich zu fragen, bin ich wirklich echt, authentisch, ehrlich? Ehrlich mal zu Gott. Und wir wissen, wir können vor Gott nichts verstecken. Aber das ist schon mal der erste Schritt, ehrlich vor Gott, ehrlich vor uns selber, ehrlich vor unserem Partner, ehrlich in unserer Familie, in unseren Beziehungen, bei unserer Arbeit. Es gibt eine Sportlerin, die heißt Simone Biles. Sie galt als die beste Turnerin der Welt. Und bei den Olympischen Spielen 2021, da zog sie sich überraschend aus mehreren Wettkämpfen zurück und sagte ganz öffentlich, ich muss auf meine mentale Gesundheit achten. Viele waren enttäuscht, aber im Nachhinein waren viele total bewundert wegen ihrer Ehrlichkeit. Man könnte sagen, nicht ihre Perfektion im Sport und was sie alles leisten kann, hat Menschen bewegt, sondern ihre Ehrlichkeit. Und Johannes, er schreibt an Christen. Und was sagt er zu den Christen? Er sagt eigentlich, Gott sucht keine perfekten Christen. Gott sucht Menschen, die bereit sind, im Licht zu wandeln. Und da dürft ihr gerne mit mir 1. Johannes aufschlagen. Das kommt ganz kurz vor Hebräer. Johannes ist manchmal nicht ganz so einfach zu finden. Und in manchen Bibeln ist es nach Hebräer, aber die meisten Bibeln in Deutsch sind die 3 Briefe von Johannes vor Hebräer. Johannes Johannes ist auch der, der das Evangelium Johannes geschrieben hat. Und etliche Themen aus dem Johannesevangelium kommen auch in dem Brief von Johannes vor. Das sind so seine Themen, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und sein Hauptthema in diesem Kapitel ist das erste Kapitel. Wir lesen da Verse 5 bis 10. Ist so das Hauptthema, nicht eben sei perfekt, sondern das Evangelium lautet, sei ehrlich und lass dich reinigen, lass dich erneuern. Das ist das Thema von Johannes und wir wollen den Text lesen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Johannes schreibt an Christen. Das ist ganz wichtig hier festzuhalten, wenn wir diesen Brief lesen. Er schreibt, meine Lieben, Geliebte, ihr seid Kinder Gottes. Er schreibt an Christen. Dieser Brief ist an Menschen gerichtet, die eben Jesus nachfolgen. Das ist schon mal eine wichtige Basis, wenn wir den Brief lesen. Wir kommen nachher noch dazu. Weil es gibt erstaunliche Aussagen von Johannes in diesem Brief. Und das werden wir durchgehen. Aber eben das Evangelium lautet eben hier nicht, sei perfekt, sondern sei ehrlich und lass dich von Jesus reinigen. Auch als Christ. Wir fangen an mit dem ersten Vers, da steht nämlich, Gott ist Licht. Das ist eben die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden. Das hat er schon im Evangelium, hat er schon das niedergeschrieben und weitergegeben. Gott ist Licht. Und da lenken wir von uns ab. Es ist gut, wenn wir uns mit uns selber mal beschäftigen und über unser Leben reflektieren, aber es ist immer wieder wichtig, dass wir überlegen, wer hat uns erschaffen? Wer ist unser Schöpfer? Um wen geht es eigentlich hier, auch in diesem Text? Gott ist Licht. Es ist so ein kurzer Satz und enthält doch so viel. Zu erkennen, wer Gott überhaupt ist. Das Gottesbild ist nämlich sehr entscheidend für unser Glaubensleben. Und viele Christen, auch die schon lange unterwegs sind mit Jesus, die sagen auf einmal, ich hatte so ein schräges Gottesbild. Es war geprägt von meiner Erziehung, es war geprägt von irgendwelchen Predigten, irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten, die haben mein Glaubensleben geprägt. Und ich habe die Bibel gelesen und habe andere Gottesbilder kennengelernt. Und es ist wichtig, dass wir da am Lernen unterwegs sind. Wir haben es im Gebet gehört, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir eben in unserem Denken auch verändert werden. Und hier erkennen wir etwas über Gott. Gott ist Licht. Lassen wir das einmal auf uns wirken. Was bedeutet es wirklich? Für was steht Licht in der Bibel? Ganz allgemein, ja, natürlich ist Licht, ja, das, was erhellt. Man sieht etwas. Es deckt etwas auf. Wenn alles dunkel ist, dann sieht man nichts. Aber das Licht zeigt etwas. Und in der Bibel, da steht Licht für Reinheit. Licht steht für Wahrheit. Wenn etwas ans Licht kommt, wenn etwas offenbar wird, dann wird es erhellt und man erkennt es. Und das Licht steht auch für Heiligkeit, Transparenz. Es ist eben das Gegenteil, eben nicht verborgen, versteckt, verlogen. Ja. Wir merken, Licht und Finsternis sind eben da Gegensätze. Und Gott ist Licht, vollkommen rein, ohne Sünde, ohne Böses. In seiner Gegenwart, da gibt es keine Dunkelheit. Auf der Welt, wenn es Licht gibt, dann gibt es automatisch Schatten. Irgendwo gibt es Schatten. Bei Gott nicht. Es gibt keine Schatten. Durch und durch. Durchscheinendes Licht. Können wir uns gar nicht vorstellen. Aber so ist Gott. Gott ist Licht. Keine Dunkelheit, kein Böses. Stell dir vor, du betrittst den Raum und er ist wirklich total dunkel. Das ist kein Licht. Und da zündest du einfach eine Kerze an. Was passiert dann mit der Dunkelheit? Sie entweicht. Selbst eine kleine Flamme. Ist vielleicht noch nicht ganz klar, alles ganz hell wie bei Scheinwerfern oder so, aber selbst ein kleines Licht vertreibt die Finsternis. Und jetzt mal die Überlegung, Gott ist Licht, nicht nur eine kleine Kerze. Er ist einfach Licht. Da ist keine Finsternis. Ist eben die Wahrheit. Das Licht vertreibt die Dunkelheit und bringt Klarheit, macht die Wahrheit sichtbar. Wir denken vielleicht an das, was Jesus sagt, dass die Wahrheit frei macht. Eben nicht eben nur Schein, sondern wir als Christen sollen wahr sein, echt sein. In unserem Leben, wo manchmal eben auch Streit, Chaos, irgendwie vielleicht irgendwelche Ärger, wir tragen Ärger mit uns manchmal, dass wir da Licht reinlassen in unser Leben. Und Finsternis, das ist eben das Gegenteil, das steht für das Böse, Sünde. Und die Frage ist bei uns manchmal, wo kommt das her, das Böse? Und alle Versuche, irgendwie eine Lösung oder eine Antwort zu finden, lenkt nur von uns selber ab. Es gibt manche Hinweise, ja. Hesekiel Kapitel 28 oder Jesaja Kapitel 14 von diesem Luzifer, von diesem Engel, der gefallen ist. Hinweise auf irgendetwas, das da entstanden ist. Aber ganz klar erkennen wir das nicht. Wir wissen auch nicht, wann das passiert ist. Aber in der Bibel wird uns klar deutlich, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt, ein geschaffenes Wesen, der nicht Gott gleich ist. Aber es wird uns vom Teufel berichtet. Es ist auch in der heutigen Welt, wenn man einfach reinguckt, merken wir, da gibt es das Finstere, es gibt das Böse. Und eben alle Versuche, das irgendwo zu suchen, lenkt von uns selber ab, weil wir selber merken, ja, ich bin schuldig geworden. Adam und Eva, nicht nur eine historische Person, sondern alle Menschheit inbegriffen in Adam und Eva, wir sind gefallen, wir haben uns von Gott entfernt. Und da ist Finsternis in unser Leben hineingekommen. Aber das Licht, es vertreibt die Finsternis. Weil eben hier steht, Gott ist Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er macht es eine Fortsetzung und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, das Licht, wo es hinkommt, es vertreibt Finsternis. Also wir sollen uns bewusst sein, wo wir hingehen, tragen wir Licht mit uns. Das ist sehr ermutigend. Wir tragen Licht mit uns, nicht weil wir die Leuchte sind und so hell sind, sondern weil Jesus in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Wir tragen Licht. Und wir stellen uns die Frage, was ist das Licht? Das Licht ist eben Gott und alles, was aus ihm geht. Licht ist Gott und alles, was aus Gott geht. Und wir können uns fragen, ja, was geht von Gott aus? Von Gott geht aus Heiligkeit, Gerechtigkeit, seine ganzen Prinzipien, die göttliche Kultur, wir reden, oder in der Bibel steht von Gesetz der Liebe, Gesetz des Geistes, die ganze Frucht des Geistes. Das ist alles, was von Gott ausgeht. Gott ist absolut gut, absolut die Liebe, absolut gerecht, absolut, wir merken ja, absolut, vollkommen. Wir nicht. Und wir merken, wenn etwas undurchsichtig ist, ja, dann ist es irgendwie verzwickt, es ist verlogen, es ist verborgen, es ist täuschend und es ist eben betrogen. Und da muss Licht rein in solchen Situationen. Da muss Licht rein, dass Ordnung wieder entsteht. War das nicht bei der Schöpfung so? Gott sagt, es werde Licht. Und es entstand Ordnung. Himmel und Erde wurden getrennt, Wasser und Land wurde getrennt. Da entstand Ordnung durch Licht. Das finde ich ein schönes Beispiel. Gott stellt Ordnung wieder her. Und das ist eigentlich die Ursehnsucht des Menschen. Er möchte nicht in der Finsternis sein. Er möchte nicht in einer verlogenen, betrogenen Situation verharren. Das ist sogar psychologisch erforscht. Viele Täter, Mörder oder Betrüger, kommen ins Gefängnis und viele Täter, die erleben über Monate oder Jahre verschiedene Symptome, ständige Angst, entdeckt zu werden zum Beispiel, wenn sie noch nicht im Knast sind, ja, Schlafstörungen, Grübeln und Schuldgefühle, Stress durch Lügen und Doppelleben, weil sie wissen, sie sind nicht wirklich derjenige, den sie ausgeben. Sie wollen Verantwortung übernehmen und da kommt so ein Wunsch, sie wollen wieder gut machen, sie wollen nicht mehr in der Lüge leben. Sie wollen ein Mensch sein, der wieder sauber vor anderen stehen kann. Und viele, die geben das dann zu. Ich habe das gemacht. Sie wollen wieder eine reine Weste haben. Auch wenn es bedeutet, gestraft, bestraft zu werden. Auch wenn es bedeutet, ein paar Jahre ins Gefängnis zu kommen. Der Wunsch ist da, einfach reine Weste zu haben. Wie gut haben wir es durch das Evangelium. Und es bietet uns eine reine Weste an, weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Gehen wir weiter zu Vers 6. Was schreibt Johannes hier? Und das sagt er immer wieder, Johannes, in seinem Brief. Wenn wir sagen, wenn wir behaupten, ja, du sagst, du bist so und so, ja, so ein Lippenbekenntnis, aber wenn du es wirklich sagst, dann soll es auch so sein, ja. Nicht eben nur Schein, sondern wirklich Sein. Es steht nämlich, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, das heißt, wir sind Christen, wir sind mit ihm verbunden, ja, und leben in der Finsternis, dann was? Dann sind wir Schwätzer. Ja. Dann betrügen wir, dann sind wir Lügner. Und tun nicht die Wahrheit. Eindeutig, was Johannes hier sagte. Wir behaupten, dann sollen wir auch so leben. Es geht eben hier nicht um ein Lippenbekenntnis, sondern es geht um das Leben. Das Leben soll es zeigen und wir erkennen, wie Jesus das auch immer wieder betont hat. Ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Dann leben wir in der Finsternis. Das heißt nicht hin und wieder sündigen, sondern darin zu leben, einen Lebenswandel in der Finsternis zu führen. Wir haben zwar ein Lippenbekenntnis, geben etwas vor anderen, und das sind oft eben auch fromme Menschen, so eine selbstgerechte Haltung. Und das hat Jesus sehr stark angegriffen bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Ihr außen seid ihr schön, schön gefärbt und ihr habt einen Schein, aber innen seid ihr müffelig und stinkig. Wie Leichen. Eine krasse Aussage. Also ein Schein, aber nicht wirklich das Echte. Und Jesus schreibt von ihnen, sie liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Sie hatten ein Lippenbekenntnis, ja, ich gehöre auch zur Kirche oder bin auch getauft oder ich gucke, dass ich möglichst recht lebe oder ich bin auch ein guter Mensch und sie haben ein Lippenbekenntnis, aber eigentlich leben sie in der Finsternis, weil sie keine Gemeinschaft mit Jesus haben. Hier redet Johannes viel von Gemeinschaft. In Vers 6 und Vers 7, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft, und dann in Vers 7, wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott natürlich, aber auch Gemeinschaft untereinander. Das heißt eben, wenn wir behaupten, mit Gott zu leben, aber in der Finsternis wandeln, dann lügen wir. Wahre Gemeinschaft mit Gott bedeutet, im Licht zu wandeln, im Licht zu leben. Übereinstimmung mit eben seinen Geboten, seinen Prinzipien und seiner Wahrheit. Denk mal an eine Freundschaft. Du bist befreundet mit jemand, du redest viel, tauscht aus, auch sehr offen, ehrlich. Und du merkst irgendwann einmal, dieser Freund oder diese Freundin, sie redet nicht die Wahrheit. Was bewirkt es in einem? Enttäuschung, verletzt, das Vertrauen ist kaputt. Das ist so ein Bild für Finsternis. Das zerstört die Gemeinschaft. Und so ist es auch in der Beziehung mit Gott. Im Licht leben heißt was. Wir lesen Vers 7 und das ist so ein Hauptvers von Johannes allgemein. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Was bedeutet es, im Licht zu wandeln? Wir haben es gehört, Gott ist Licht und absolut perfekt. Heißt es, wenn wir im Licht wandeln, dann sind wir auch perfekt? Wir wissen, dass es nicht stimmt, weil wir Menschen sind. Aber ja, im Licht wandeln heißt, es sind verschiedene Aspekte, in Wahrheit leben, nach Reinheit und Heiligkeit streben. Das heißt, Gemeinschaft auch mit anderen Christen haben und pflegen. Von Vergebung, von Gnade leben. Könnt ihr auch sagen, Gutes tun in unserem Umfeld. Ja? Menschen, die um uns sind. Das heißt im Licht leben. Sich mit Gottes Wort beschäftigen, mit Gott reden, im Licht leben. Das sind alles Dinge. Dankbarkeit, sag mal, kultivieren und Dankbarkeit leben in unserem Leben. Gottes Führung suchen, Geduld üben. Es gibt noch viele Dinge, die wir aufzählen könnten, was es bedeutet, als Christen im Licht zu leben. Und wir können uns fragen, was hindert uns dabei? Was möchte uns da weghalten, eben vom im Licht leben? Offensichtlich negative Einflüsse, Einflüsse von unserer Gesellschaft, das, was uns manchmal beschäftigt, Sorgen des Alltags, Stolz in Selbstgerechtigkeit haben wir schon davon gehört. Es macht uns eben blind für unsere eigenen Fehler. Unvergebenheit, das heißt, wenn wir dem anderen was nachtragen und wir können ihm nicht vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Das hindert uns eben, im Licht zu leben. Und wir stellen uns jetzt die Frage, was meint Johannes mit Sünde, wenn er an Christen schreibt? Schreibt nämlich hier, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ich möchte von einer fiktiven Person erzählen, von Jonas, den gibt es nicht wirklich, aber er erzählt von sich selber. Und er sagt, ich hatte irgendwann gedacht, jetzt bin ich Christ. Ich sollte eigentlich gar nicht mehr lügen, neidisch sein, genervt reagieren. Ich wollte ehrlich, rein und geistlich leben. Aber neulich, da habe ich in einem Gespräch jemanden ziemlich herabgesetzt. Es war nicht in Ordnung. Danach habe ich versucht, es innerlich irgendwie zu rechtfertigen. Aber später beim Gebet hat es mich wie ein Blitz getroffen. Ich bin immer noch voll kämpfend mit der Neigung in mir. Ich habe tatsächlich gesündigt. Es war nicht in Ordnung. Und ich bin enttäuscht von mir und irgendwie auch von meinem Glaubensideal. Nicht perfekt, tatsächlich. Ist er Christ oder ist er nicht Christ? Er ist Christ. Aber er hat was gemerkt, dass er nicht perfekt ist. Frage, sündigen wir Christen? Ja. Oder hat jemand von euch noch nie gesündigt, seitdem er oder sie eben du zum Glauben an Jesus gekommen bist? Wenn wir sagen, wir haben nie gesündigt, dann wissen wir nicht, was Sünde ist. Wenn wir sagen, ja, wir haben die 10 Gebote gehalten, dann können wir sagen, ja, das können wir vielleicht schon noch mit anstrengen oder irgendwie tun bei Begierde. Da wird es schon schwierig, weil es geht so ins Herz, dass kann man nicht unterscheiden, ob das jetzt Begierde war oder halt ich möchte halt auch sowas oder so. Was ist Sünde wirklich? Sünde ist Zielverfehlung. Und wir haben von Gott ist Licht, dieser Vollkommenheitsanspruch und Vollkommenheit von Gott, wir werden das nie erreichen. Ja? Zielverfehlung. Und wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann ist es Sünde. So deutlich ist die Bibel. Wir werden es nie schaffen, diesen Vollkommenheitsanspruch von Gott wirklich gerecht zu werden. Heißt es, dass wir dann Sünder sind? Auch nicht. Ja. Wir wollen das ein bisschen zusammen anschauen. Wir werden als Christen immer noch sündigen, wohl nicht in dem Maß, wie bevor wir zu Jesus gekommen sind. Aber wir wollen nicht, ja, aber es ist trotzdem die Realität. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Ihr könnt aufschlagen, Jakobus Kapitel 3, Vers 2, da steht, denn wir verfehlen uns in vielen Dingen, wir Christen. Aber wir leben nicht darin. Wir leben aus der Vergebung. Und da kommt eben dieser 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut reinigt uns. Macht es uns deshalb gleichgültig, dass wir sagen, ja, es ist die Realität, wir auch als Christen sündigen wir oder werden wir sündigen. Macht es uns gleichgültig? Darf nicht, nein. In Verbundenheit mit Jesus soll es und darf es und wird es uns auch nicht gleichgültig machen, wenn wir Jesus lieben. Da schreibt auch Paulus in Römer Kapitel 6, Vers 1. Er beschreibt die Gnade so mächtig und so groß und so schön und zeigt, dass die Gnade immer mächtiger, immer größer ist als die Sünde. So wie wenn man einen Misthaufen hat und man legt eine Plane oder irgendein was drüber. Es ist immer, egal wie groß der Misthaufen wird, die Plane, die deckt es immer ab. Und so ist es auch mit der Sünde. Die Gnade ist immer größer. Und dann fragt Paulus, ja, sollen wir dann einfach in der Sünde weiterleben? Sagt, ja, wir sünden halt, ist halt so, ja. Er sagt, nein, gar nicht, absolut nicht, das sei ferne. Sondern haltet euch dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid, diesen alten Lebenswandel abgelegt habt und lebt in Christus. Und der neue Mensch in Christus, er will nicht. Er möchte mit Jesus leben. Aber Johannes ist Realist. Er weiß, dass es nicht perfekt gelingt. Und wir haben eben hier in diesem Vers das Blut, es macht uns rein. Das Blut, das vergossen wurde. Und es steht in Hebräer, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das heißt, wir sind völlig abhängig von dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Heilsereignis von Golgatha. Wir brauchen das zur Errettung, zur Vergebung. Aber nicht nur einmalig bei der Bekehrung, sondern wir brauchen das konstant als Menschen, auch als Christen. Es macht uns rein. Was ist das für, ich war sehr schlecht in Deutsch, aber das kann ich schon noch erraten, was es ist. Ist die Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit? Das ist Gegenwart. Es reinigt uns und zwar kontinuierlich, nicht nur jetzt gerade, sondern es macht ständig uns rein. Ihr könnt es auf Griechisch auch nachgucken, das ist tatsächlich so. Es ist ein kontinuierliches Tun, das Gott tut. Nicht nur hat uns rein gemacht, sondern macht uns in der Gegenwart, gerade jetzt, wenn du hier sitzt oder zuschaust online. Macht dich jetzt gerade rein. Wie entlastend. Ich muss nicht grübeln, ich muss nicht irgendwas bringen, ich muss nicht was leisten. Es macht mich rein, im Vertrauen auf das, was Jesus für mich getan hat. Welche Entlastung. Und es ist wie ein Stein, ein Pastor von Papua-Neuguinea, ganz einfaches Bild, aber sehr treffend. Er sagt, es ist wie ein Stein im Bach, das unterm Wasser ist. Und das Wasser wäscht es ständig. Du kannst Dreck dem Stein anwerfen, aber es wird ständig weggewaschen. So, macht uns rein. Steh ständig in der Dusche. Ja? Und es macht mich rein. Das ist Gnade, die eben zur Geltung kommt in unserem Leben. Und wir wissen, ich sage es immer wieder, wenn wir vor Gott stehen, dann können wir nichts leisten, keine Leistung bringen und sagen, ich habe so und so, das war das Datum, wo ich mich bekehrt habe. Das juckt Gott nicht wirklich. Ja? Es geht um jetzt. Wem vertraue ich jetzt? Ja. Und das ist das Opfer von Jesus. Wenn ich vor Gott stehe, warum kann ich reingelassen werden ins Reich Gottes? Nur weil ich vertraue, dass Jesus alles für mich bezahlt hat. Das ist meine Garantie, nichts anderes. Alles andere ist Gnade, alles andere ist, was Gott bewirkt in meinem Leben. Das entlastet, es macht mich rein von aller Schuld. Nicht, weil ich perfekt bin, weil ich fehlerlos bin, sondern das Blut spricht mich rein. Und das wollen wir besingen, das wollen wir beim Abendmahl immer wieder betonen. Und da kommen wir zu dem, was im Alten Testament auch immer wieder getan wurde. Was wurde getan an dem Versöhnungsfest? So jährlich war das. Einmal im Jahr ein Tag, Versöhnungstag. Was ist da geschehen? Yom Kippur. Es ist gut, wenn wir das ein bisschen wissen. Es ist der höchste jüdische Feiertag und wird am 10. Tag des Monats Tischri im jüdischen Kalender begangen. Es ist geprägt der Tag von absoluter Ruhe, Reue, so Rückblick auf das vergangene Jahr. Und der hohe Priester erlegt seine Hände auf den Kopf des Ziegenbocks und er bekennt die Sünden des Volkes. Ja, welche Sünden? Er kennt ja nicht alle Sünden des Volkes, aber das ist so wie ein Generalvollmacht für den hohen Priester. Er legt die Hände auf den Ziegenbock und alle Schuld, die im vergangenen Jahr noch irgendwie, die noch nicht erkannt worden ist oder so. Es war ja natürlich so, dass wenn das Volk Israel sündigt, das war ihnen bewusst, dann haben sie ein Opfer gebracht, eine Taube oder ein Schaf. Es gab verschiedene Opfergebote, aber das war so eine Generalversöhnung vom letzten Jahr, alles, was mir nicht bewusst ist. Aber es soll einfach alles wirklich gedeckt sein. Und dann hat er diesen Bock in die Wüste geschickt. Und wir reden eben vom Sündenbock. In die Wüste geschickt als Symbol für, er trägt die Sünden des Volkes weg. Und scheinbar kam er nie wieder zurück. So die Gedanken von, ja, jährlich so ein Fest. Für mich ist es so ein Symbol auch vom Abendmahl, so das Bewusstwerden. Nicht das Abendmahl nimmt die Schuld weg, aber ein das Bewusstwerden von, egal ob mir was bewusst ist oder nicht, ist das Blut, das mich reinmacht. Und ich danke Jesus dafür. Ein Tag der inneren Einkehr, der Bitte um Vergebung für die Sünden. Deshalb beten wir auch, vergib uns unsere Schuld. Das dürfen wir, sollen wir beten, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Jesus hat es uns gelehrt. Auch unerkannte, unbewusste Schuld. Ist uns eigentlich bewusst, wie oft wir vielleicht andere verletzt haben, ohne es zu merken? Ist uns manchmal gar nicht bewusst. Aber das steht unter der Vergebung. Das heißt nicht, dass wir schuldlos sind im Moment, sondern es ist vergeben, es ist vergebene Schuld. Es soll mich eben nicht belasten, denn ich lebe von der Vergebung und ich weiß, Gott ist treu. Und er macht mich auch manchmal aufmerksam darauf. Da kommen wir dann in Vers 9 dazu. Aber zuerst gehen wir zu Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Vor 30 Jahren ging ich an einen Bibelkurs, es war in der Schweiz, und da habe ich eine Frage gestellt und es wurde dann behandelt von drei Personen. Ich habe geschrieben, dieser Vers, der beunruhigt mich, weil da steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, ich habe gedacht, wenn ich Christ bin, habe ich keine Sünde. Was ist da mit der Sünde gemeint? Alle drei haben geantwortet, dieses Wort geht nicht an Christen. Der geht an nichtgläubige Menschen. Und ich war noch mehr verwirrt und habe noch mehr geforscht in diesem Brief. Und ich habe erkannt, die hatten nicht recht. Und das war vielleicht eine Zeit lang eine Lehre, die nicht ganz ausbalanciert war. So eine perfektionistische Lehre. Ja, wir Christen, wir können fast nicht sündigen. Das wäre wirklich ein Riesenzugunfall, wenn das mal vorkommen würde. Ja. Aber dann haben wir nicht begriffen, was Sünde wirklich bedeutet. Ja. Jedes unnütze Wort, das wir reden. Wenn wir wissen, was Gutes zu tun und tun es nicht, das ist Sünde. Das ist fast ständig, könnten wir meinen. Johannes, er schreibt ganz klar an Christen und das müssen wir korrigieren. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Wir können zwar sagen, mir ist nichts bewusst, aber ich kann nicht sagen, ich habe keine Sünde. Ich kann das nicht sagen. Heißt es, dass ich Sünder bin? Nein, auch wiederum nicht. Und das wollen wir gemeinsam einfach so durchgehen. Paulus schreibt nämlich an die Christen, an Korinther. Und was waren die Korinther? Also es waren wirklich Zustände, da hat man wirklich, wir würden sagen, das waren nicht wirklich Christen. Aber Paulus schreibt an die, er schreibt an Heilige, Geliebte, an die Christen von Korinth. Er sagt, ihr seid Christen. Auch Johannes, er schreibt an meine Geliebten, er schreibt an, denkt dran, ihr seid Kinder Gottes. Paulus adressiert die Christen immer als Kinder Gottes, als vollkommen heilig. Und da reden wir eben von der Stellung in Christus. Ja, diese ist vollkommen. Diese ist perfekt, weil der Vater nicht uns anschaut als schuldig, sondern er sieht Jesus, weil wir in Christus sind. Aber das müssen wir ein bisschen unterscheiden von unserem Wandel, von unserem Leben als Christ. Das wird nie perfekt werden, nie vollkommen werden. Und das beschreibt Johannes hier. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, das ist eben dieses hochnäsige, selbstgerechte, ich bin schuldlos, ja. Das können wir nie sagen. Aber wir sind gerechtfertigt durch was? Durch Jesus. Durch sein Blut. Das macht mich nicht gleichgültig. Und wir haben die Angst, ja, man hat manchmal gehört von manchen Gruppen, die sagen, wir sind halt Sünder, wir sündigen halt immer wieder, ist ja egal, wir sind halt Sünder. Und die Gnade ist übermächtig, ja. Nein, das bedeutet es nicht. Das richtig in Balance zu halten, in Christus sind wir vollkommen, wir sind gerecht, wir sind Kinder Gottes. Er hat uns rein gemacht, ja. Aber im Wandel sündigen wir noch, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Paulus schreibt nämlich, 1. Korinther Kapitel 4, Vers 4, da steht, mir ist zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt, ja? Sondern ich bin nur gerechtfertigt durch das, was Jesus getan hat am Kreuz. Und da halte ich mich fest, gibt nichts anderes. Also, ich kann nicht sagen, ich bin schuldlos, ich bin ohne Sünde. Johannes sagt es ganz klar. Gott nennt mich aber nicht Sünder, sondern Erlöster, Kind Gottes, Heiliger, Gerechter, vollkommen, ja? Ist alles meine Stellung in Christus. Aber im Wandel, da braucht es Wachstum. Und ich glaube, die Fußwaschung ist so ein schönes Bild für Wachstum im Glauben, für Dinge ablegen im Leben. Christus ähnlicher zu werden, heiliger zu werden, ja? Im Wandel vollkommener zu werden. Das, was wir in Christus schon sind. Ihr kennt ja die Geschichte. Jesus, er kommt zu Petrus und Petrus sagt, bitte nicht, ja, eigentlich sollte ich deine Füße waschen. Und Jesus sagt dann, jetzt kommt das Geistliche. Wenn ich deine Füße nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und Petrus sagt, ja, wenn das so ist, dann wasche nicht nur meine Füße, sondern mich ganz. Und Jesus sagt, nee, halt mal, wer schon eben ein ganzes Bad genommen hat, der braucht nicht, dass er nochmal gewaschen zu werden, sondern nur seine Füße. Was bedeutet das? Rein in Christus, in der Stellung, ein Bad genommen. Ja? Das Petrus schreibt von dem Wasserbad in die Wiedergeburt, ja? Im Wort und so. Ihr seid rein, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, sagt Jesus eben zu Petrus. Aber ihr habt nur noch nötig, dass euch die Füße gewaschen werden. Und das ist genau dieses Reinigen von Schuld als Christ in unserem Wandel, in unserem Leben. Wir kommen dann zum Schluss von diesem Text, Vers 9, da steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, da ist eben, zeigt Gott manches manchmal auf, dass wir vielleicht schon lange in uns hatten oder so und irgendwann zeigt der Heilige Geist, hey, guck mal, da braucht es Wachstum, dass wir das ablegen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn es uns offenbar wird, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ja, das tut Gott. Der Heilige Geist zeigt uns Dinge und wir wollen offen sein. Wir dürfen es bekennen, vor Gott bekennen und manchmal ist es auch hilfreich, vor Menschen zu bekennen. Menschen, die wir wirklich vertrauen. Wir merken, das sind geistliche Väter und Mütter im Glauben. So, wir lehnen manchmal das Wort Beichte ab, aber Beichten hat eigentlich den Sinn von eben ans Licht zu bringen. Etwas offenbar werden zu lassen. Das hat auch etwas mit Licht zu tun und wir haben angefangen mit Gott ist Licht. Ich möchte es ans Licht bringen, ich möchte es nicht mehr verstecken. Und das hilft manchmal auch vor Menschen, das eben zu beichten, zu sagen. Ich möchte es dir anvertrauen. Ich möchte, dass es im Licht ist. Und da hat es oft seine Macht auch verloren in unserem Leben. Dinge, die wir vielleicht ja, uns gebunden manchmal so fühlen und nicht loskommen. Lasst uns da auch einander helfen. Jakobus sagt, wir sollen die Sünden einander bekennen, nicht leichtfertig damit umgehen. Aber wirklich Menschen, die wir vertrauen, das ist ein heilender Effekt in der Gemeinde. Und wir dürfen dann dem anderen zusprechen, ja, dass Gott Schuld vergibt, dass er heilt, dass er unsere Seele Ruhe schafft. Und so nimmt Johannes Gott beim Wort, auch im letzten Vers von dem Text von heute Morgen. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner. Jetzt kommen diese Selbstgerechten, ich habe nicht gesündigt, ich bin ein guter Mensch und so. Wir machen Gott zum Lügner. Das ist ja wirklich furchtbar, wenn wir sagen, Gott ist Lügner. Das kann man doch nicht. Aber das stellt es gegenüber. Wir machen ihn zum Lügner, weil Gott sagt, ihr seid abgefallen von mir. Ihr habt euren eigenen Weg gesucht. In Römer 3, Vers 23 steht, wir sind alle schuldig geworden vor Gott. Und wir erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Aber steht dann ja. Oder in Römer 6, Vers 23, 24, dass eben Jesus für uns bezahlt hat und wir nur durch ihn gerecht werden. Ja, wir machen Schluss eben mit dem Gedanken, dieser Text, der erinnert uns daran, dass Gott Licht ist, absolut Licht, in ihm ist keine Finsternis und dass wir auch in diesem Licht wandeln sollen. Ermutigt uns, unsere Sünden zu bekennen, diese Vergebung von Jesus anzunehmen. Auch als Christen dürfen wir darin leben. Und wir wollen das einfach heute nochmal entscheiden, im Licht zu leben. Ja, ich will im Licht leben. Ich will da drin verharren. Ich muss Gott nichts vormachen. Er kennt mich sowieso durch und durch. Ich muss auch anderen Menschen nichts vormachen, nicht scheinleben, sondern wirklich ehrlich sein. Ich muss nicht perfekt sein, sondern einfach ehrlich sein. Ich brauche keinen Filter, nichts beschönigen, ungeschminkt im Licht zu leben und eben sein Leben Jesus annehmen. Das wünsche ich uns allen für heute und auch diese Woche. Lass uns noch stille werden zum Gebet. Ich möchte ganz kurz auch eine Zeit der Stille einlegen, einfach darüber nachzudenken, über den Text. Und dann werde ich noch den Abschluss machen mit Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen und deinem Wort. Du zeigst dich selber als das Licht, das alles durchscheint. Und wir haben gemerkt, wir brauchen uns nicht zu verstecken vor dir. Wir wissen, dass du uns durch und durch kennst. Und lass uns ehrlich sein vor dir, vor uns selber, vor anderen Menschen, dass wir Filter ablegen und einfach echt sind. Danke, dass wir entlastend und befreit leben dürfen, weil wir wissen, du bist die Garantie von Vergebung, von ewigem Leben, von allem, was ja uns trägt in diesem Leben, auch durch schwierige Zeiten. Wir wollen uns an dich festhalten, bei dir Ruhe finden. Du hast selber gesagt, Jesus, komm und her zu mir, alle, die ihr beladen seid. Auch mit Sorgen des Alltags und was uns sonst beschäftigt, wir wollen es immer wieder bei dir ablegen. Und wir dürfen Befreiung erleben und wollen auch beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir leben von dieser Vergebung und danken dir, Jesus, dass du uns diese garantiert hast und wir nicht bei uns selber grübeln müssen, aber du bist treu, dass du uns Dinge zeigst, wo wir Wachstum erleben sollen und wir wollen uns verändern lassen, wir wollen dir ähnlicher werden, Jesus. Danke, dass du mit uns gehst, in diese Woche uns begleitest und uns segnest. Amen.